Ja, guten Morgen. Wir haben ja zurzeit so eine Predigtreihe über die Bibel. Und letzten Sonntag hat Jochen mit dem ersten Teil begonnen. Heute wollen wir daran weitermachen. Einfach deshalb, weil wir den Eindruck haben, dass gerade die Beschäftigung mit der Bibel im Moment ja, besonders wichtig ist für uns als Einzelne, aber auch für uns als Gemeinde. Und dieser Lockdown bietet ja eine gute Möglichkeit, um sich intensiver mit der Bibel zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnern kann, im Jahr 2003, da gab es ein Jahr der Bibel. Das wurde veranstaltet von allen Kirchen in Deutschland. Auch in Nagold gab es Veranstaltungen. Und zum Abschluss gab es da so eine gemeinsame Erklärung aller Kirchen und da haben die Kirchen gewarnt vor einem Verlust christlichen Basiswissens und haben betont, dass Bibelkenntnisse zur Allgemeinbildung gehörten. Für die Kirchen bleibe die Verbreitung dieses Wissens eine riesengroße Aufgabe, wurde damals gesagt. Ja, und ich denke, dass diese Aufgabe jetzt 18 Jahre später nicht kleiner geworden ist. Gerade die Pandemie zeigt, wie wichtig die Botschaft der Bibel heute ist. Wenn so alle Sicherheiten zerbröseln, wenn irgendwie alles ins Wanken gerät, wenn wir Halt brauchen in den Stürmen des Lebens, dann fragen wir, wo finden wir diesen Halt? Wo können wir Worte finden, die uns festhalten, weil alle menschlichen Worte letztlich zerbrechen. Vielleicht ist es eher sinnvoll, 2021 zum Jahr der Bibel zu machen, vielleicht gerade für unsere Gemeinde, um neu zu entdecken, was Gott uns heute zu sagen hat. Ja, worum geht es heute? Es ist nicht mein Ziel, irgendeinen klugen Vortrag über die Bibel zu halten, sondern zum intensiven Lesen der Bibel zu ermutigen. Und dabei geht es auch nicht nur um Basiswissen, also jetzt nicht nur wegen jetzt die Predigt, sondern insgesamt, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, es geht nicht nur um Basiswissen, um Antworten auf Fragen unserer Zeit zu finden, müssen wir manchmal etwas tiefer graben. Das heißt, in der Schrift forschen, so könnte man das bezeichnen. Uwe hat es ja schon in der Einleitung gesagt. Und dazu fordert uns der Prophet Jesaja sogar auf, oder das Volk Gottes, Jesaja 34, Vers 16, da heißt es, forscht im Buch des Herrn nach und lest, es fällt nicht eins von diesen, keins vermisst das andere, denn der Mund des Herrn, er hat es befohlen und sein Geist, er hat sie zusammengebracht. Hier geht es um Worte der Prophetie, forscht im Buch des Herrn nach und lest, darum soll es heute gehen. Im Buch des Herrn, im Buch der Bibel zu forschen. Und der Begriff forschen gefällt mir sogar wesentlich besser als studieren. Also studieren, das klingt so nach Schule und Uni und das bringt schon manchen die Schweißperlen auf die Stirn, wenn er schon das Wort studieren hört. Also es geht um das Forschen und Forschen ist noch mehr, ist umfassender. Sich ausführlich mit etwas beschäftigen. Wer nach etwas forscht, der beschäftigt sich mit etwas, was ihn auch wirklich interessiert. Jeder hat so seine Forschungsobjekte. Ich beschäftige mich gerade mit unseren Vögeln auf dem Balkon, was das für alles für verschiedene Arten sind. Das ist hochinteressant. Aber ja, darum soll es jetzt heute nicht gehen. Warum nicht in der Bibel forschen? Warum nicht die Bibel zu unserem Forschungsprojekt oder Objekt zu machen? Und da entsteht natürlich die Frage, wie forsche ich in der Bibel? Also als ganz normaler Mensch, der nicht Theologie studiert hat, der so ganz normal seine Bibel liest. Darum soll es gehen. Und dazu möchte ich einige Anregungen geben. Zunächst geht es um die Frage, warum wir ausgerechnet in der Bibel forschen sollen. Dann im zweiten Punkt, wozu das wichtig ist. Und im dritten Teil will ich kurz versuchen, wie das geschehen kann, darzustellen. Also erstens, warum ausgerechnet in der Bibel forschen? Kann es nicht auch ein anderes Buch sein? Also es gibt so viele Listen, so die 10 wichtigsten Bücher, die jeder gelesen haben sollten, die 15 Bücher, die 99 Bücher, also da gibt es x Listen, was man unbedingt gelesen haben sollte, die Klassiker der Weltliteratur und so weiter. Warum ausgerechnet die Bibel? Man könnte auch Goethes Faust lesen oder studieren oder sowas. Die Antwort ist ganz einfach, weil die Bibel Gottes Wort ist. Die Bibel ist das einzige Buch, das Gott geschrieben hat. Der allmächtige Gott, der Schöpfer der Welt, der hat sich schriftlich geäußert. Das ist ja schon mal einzigartig. 2. Timotheus 3, Vers 16, denn die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Oder 2. Petrus 1, Vers 21, vom Heiligen Geist getrieben, das heißt bewegt, getragen, könnte man auch übersetzen, haben Menschen von Gott aus geredet. Die Bibel ist Gottes Wort von A bis Z. Sie enthält es nicht nur, was uns die liberale Theologie weismachen will. Sie ist zwar von Menschen niedergeschrieben, aber von Gottes Geist eingegeben. Der eigentliche Verfasser ist Gott selbst. Und darum ist die Bibel irrtumslos in allen ihren Aussagen. Ich weiß, die Aussage ist nicht unumstritten, selbst in evangelikalen Kreisen, aber ja, das ist meine Überzeugung. Die Verbindung von Menschenwort und Gotteswort, die übersteigt unseren Verstand und ist letztlich ein Wunder Gottes. Die Bibel ist aber kein trockenes Sachbuch, sondern, wie Jörg schon letztes Mal angedeutet hat, ein Beziehungsbuch. Gott redet zu uns Menschen, weil er Kontakt zu uns sucht. Er zeigt uns, wer er ist. Darauf hat Jochen stark hingewiesen, dass Gott uns ja sich selbst, dass Gott sich selbst offenbart in der Bibel. Und wer in Beziehung kommen will, der muss ja den anderen kennenlernen. Und Gott offenbart sich selber in der Schrift, damit wir ihn kennenlernen und weil er interessiert ist an uns. Ohne die Bibel hätten wir gar keine Ahnung, wer Gott überhaupt ist. Aber er sucht die Beziehung zu dir und zu mir. Was gibt es eigentlich für einen größeren Gedanken, ein etwas Größeres als das, dass der Schöpfer dieser Welt Beziehung mit dir und mir haben will und sich dazu schriftlich äußert? Zur Zeit von Jesus gab es so professionelle Schriftforscher, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die widmeten den größten Teil ihrer Zeit der Bibel, das heißt dem Alten Testament natürlich damals, und die kannten sich perfekt darin aus. Und doch muss Jesus zu ihnen sagen, in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, also sie, die Schriften sind es, die von mir zeugen, also von Jesus. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr das Leben habt. Also Jesus sagt damit, die Bibel spricht von mir. Auch schon das Alte Testament spricht von mir, sagt Jesus. Und wenn sie das nicht erkennen, dann nützt natürlich alles Forschen auch nichts. Denn Jesus ist das Hauptthema der Bibel. Er ist in die Welt gekommen, um den Menschen ewiges Leben zu ermöglichen, damit ihr Leben habt, sagt er. Und was ist heute wichtiger als zum Beispiel dieses Thema, das ewige Leben, diese Perspektive der Ewigkeit angesichts der Todeszahlen, die jeden Tag uns über die Bildschirme flimmern, so und so viele Neuinfektionen, so und so viele Tode und so weiter. Das hat man ja noch nie erlebt, dass jeden Tag Todeszahlen veröffentlicht werden. Der Tod ist irgendwo allgegenwärtig. Und angesichts dieser Fakten, dieser Zahlen zu wissen, nein, es gibt ein ewiges Leben. Mit dem Tod ist nicht alles aus, sondern für den, der an Jesus glaubt, da beginnt es erst so richtig. Weil Jesus auferstanden ist, und da kommen wir jetzt in die Passionszeit hinein, weil Jesus auferstanden ist, gibt es auch die Hoffnung der Auferstehung für die, die an ihn glauben. Wer in mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, sagt Jesus. Also, das ist doch was Wunderbares. Der Tod ist nur Durchgangsstation zur ewigen Herrlichkeit. Und das lesen wir nirgends anders als in der Bibel. Ja, also, warum ausgerechnet die Bibel? Weil es Gottes Wort ist. Zweitens, wozu soll ich in der Bibel forschen? Ja, die Aussicht auf dieses ewige Leben, das sollte ja eigentlich schon genug Motivation sein, um in der Bibel zu forschen. Aber du sagst vielleicht, ja, es reicht doch, wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe und der Prediger, der Pfarrer, Pastor oder wie er sich auch nennt, mir die Bibel erklärt. Warum soll ich mir die Mühe machen, selber die Bibel zu lesen? Das können doch andere viel besser, das sind Profis und so weiter. Oder ich kann mir YouTube-Videos anschauen und mir das alles Mögliche reinziehen und die Forschungsergebnisse von anderen aneignen und so weiter. So denken sicher nicht wenige, aber es ist ein Trugschluss. Zwei Argumente dagegen. Erstens, es geht da nicht nur um ein Buch. Ich habe gesagt, es geht um eine Beziehung. Es ist ein Beziehungsbuch. Beziehung ist etwas, immer etwas Persönliches. Es ist wichtig, dass du selbst in Beziehung zu Gott trittst, in Beziehung mit Gott lebst. Jesus ist an dir persönlich interessiert. Er redet zu dir persönlich in seinem Wort. Und er hat heute für mich vielleicht ein ganz anderes Wort als für jemand anders. Für mich ist vielleicht heute wichtig, oder war mir es wichtig, Herr, schenkt mir Gnade, dass ich meine Predigt nicht in den Sand setze heute. Und für Uwe ist vielleicht das richtige Wort, wenn er heute Morgen schon seine Frau geärgert hätte, dass er da vielleicht sich ermahnen lässt. Also ich weiß es nicht, das ist nur fiktiv. Jeder braucht das Wort, was für seine Lebenssituation entscheidend ist. Das zweite Argument, die Bibel ist Kraftfutter für deine Seele, Kraftnahrung. Wir brauchen geistliche Nahrung, um geistlich leben zu können. Und das ist Gottes Wort. Das hat mal jemand gesagt, wer von oben geboren ist, der muss auch von oben ernährt werden. Und deshalb brauchen wir die Bibel. Und auch das ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Jeremia hat diese Erfahrung gemacht und so beschrieben, Jeremia 15, Vers 16, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Beachten wir hier, meine Speise, meines Herzens Freude und Trost, ich bin nach deinem Namen genannt. Er hat das Wort Gottes ganz persönlich für mich genommen und dazu ist es auch da. Wir sollen das Wort Gottes ganz persönlich für uns und für unsere Situation nehmen. Und Jesus weiß, welches Wort ich heute brauche. Ich weiß nicht, was du heute Morgen für ein Wort Gottes brauchst, aber ich bete darum, dass du genau das heute liest, was für dein Leben wichtig ist. Und ja, es ist ja auch so, Essen, wenn man von Nahrung redet, essen muss ich schon selber, um nicht zu verhungern. Das kann niemand anders übernehmen. Und ich will ja auch mein Essen genießen. Also das will ich ja niemand anders überlassen. Dein Schnitzel überlässt du ja auch niemand anders, um zu essen. Das mache ich ja schon selber. Und ich sage ja nicht zu meiner Frau, isst du für mich. Das funktioniert ja gar nicht. Also jeder muss für sich selber essen. Also das ist wichtig, auch dass jeder für sich selber in der Bibel forscht. Und meine persönliche Erfahrung nach so über 40 Jahren Forschen in der Bibel ist, die größte Freude macht mir das, was ich selbst in der Bibel entdeckt habe. Nicht das, was andere entdeckt haben, was andere geschrieben haben und so weiter. Was ich selbst erforscht habe, ist mein geistiges und geistliches Eigentum. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Und da möchte ich ein Beispiel nennen, wozu das Forschen notwendig sein kann oder notwendig ist, vor allem gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Jörg hat in dem Zoom-Gottesdienst, in dem letzten Zoom-Gottesdienst auf Apostelgeschichte 17, Vers 11 hingewiesen. Und das möchte ich nochmal aufgreifen. Apostelgeschichte 17, Vers 11, da steht, die Juden in Beröa sind gemeint, also die Juden in Beröa aber erwiesen sich edler als die Juden in Thessalonich. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und durchforschten täglich die Schriften, um zu prüfen, ob es sich so verhalte. Das heißt, ob das, was Paulus gelehrt hat, mit den Aussagen der Schrift des Alten Testaments übereinstimmt. Also hier geht es um ein prüfendes Forschen. Und hier sind die Juden in Beröa uns ein Vorbild. Sie nahmen nämlich die Predigt von Paulus bereitwillig auf. Das heißt, sie waren bereit zuzuhören. Aber sie nahmen es einfach nicht so, das war sicher neu für sie, was Paulus gesagt hat, aber sie nahmen es einfach nicht so hin, sondern sie prüften es, ob das, was er sagte, mit der Schrift, mit den Schriften, mit dem Alten Testament übereinstimmte. Sie glaubten nicht einfach, was ihnen erzählt wurde, sondern prüften es im Maßstab der Schrift. Machen wir das auch so? Hier geht es ja vor allem um Dinge, die uns neu sind. Also, dass Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist, das muss ich nicht jedes Mal nachprüfen, wenn das jemand sagt, sondern es geht vor allem um neue Dinge, wenn wir etwas Neues hören. Und es ist nicht so, dass wer überzeugend reden kann und argumentieren kann, der muss noch lange nicht richtig liegen. Also die Rhetorik ist nicht das Entscheidende. Und dazu ist ein prüfendes Forschen heute mehr denn je notwendig. Gerade in dieser Pandemiezeit gibt es seltsame Lehren und in christlichen Kreisen und abstruse Verschwörungstheorien, die mit irgendwelchen Bibelstellen begründet werden. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Ich habe von Predigern gehört, die behaupten, wer die Schutzmaske trägt, nimmt das Malzeichen des Antichristen an. Er beugt sich damit unter die Herrschaft des Staates, der die Christen zum Ungehorsam gegenüber Gott verführen will. Also das ist kein Witz, das ist tatsächlich so. Und daran zerbrechen im Moment, sind einige Gemeinden schon zerbrochen, an dieser Frage, an dieser Lehre. Weil die einen die anderen natürlich als Abgefallene betrachten. Also wenn ich hier so in den Raum sehe, dann sehe ich auch einige Abgefallene, wenn ich das ernst nehmen würde, was hier gesagt wird. Aber jetzt nehmen wir es einfach mal ernst, das behauptet jetzt jemand. Was machen wir jetzt damit? Wie prüfen wir das nach? Und da gibt es nur einen Weg, wir schauen uns einfach die Bibelstelle an, wo das angeblich steht, wo das daraus hervorgeht. Das steht nämlich von diesem Malzeichen, das steht in Offenbarung 13, Offenbarung 13, Vers 15 bis 18, da steht, und es, das zweite Tier, also der falsche Prophet ist hier gemeint, bringt sie alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Also ich möchte jetzt da nicht näher drauf eingehen, sondern einfach auf diese Behauptung, dass die Schutzmaske das Malzeichen darstellen würde. Also insofern passt es, es kann heute niemand kaufen oder verkaufen, wenn er die Maske nicht trägt. Allerdings gilt es nicht fürs Internet, dann muss ich keine Maske aufziehen. Aber wenn wir es doch genau lesen, dann finden wir doch, wo ist das Malzeichen? Es heißt hier an der rechten Hand oder an der Stirn. Also da passt schon mal nicht so ganz. Und was enthält dieses Malzeichen? Es enthält den Namen oder die Zahl des Antichristen. Also einer Person, nicht einer Sache, also einer Maske oder sowas. Und der Name oder die Zahl der Person, da wurde schon in der Vergangenheit, in der ganzen Kirchengeschichte herumgerechnet, welche Person das sein könnte. Man muss dazu wissen, dass jeder Buchstabe im Hebräischen und im Griechischen gleichzeitig eine Zahl ist. Also man kann, wenn man ein Wort hat, den Zahlenwert eines Wortes errechnen. Und da wurde gründlich gerechnet, also ob es römische Kaiser dann waren oder der Papst, irgendwelche Päpste oder in den 80er Jahren gab es mal ein Buch, habe ich begeistert gelesen damals, der hat behauptet, dass Jimmy Carter der Antichrist ist und hat das genau ausgerechnet, hat in sich sehr schlüssig geklungen, aber ja, leider hat es halt nicht gestimmt. Also auf jeden Fall, sehen wir doch hier, und wer den Zusammenhang liest, das viel stärkere Argument, und das ist ganz wichtig, ein ganz großes Grundprinzip, wenn wir in der Bibel forschen, liest den Zusammenhang. Der Zusammenhang ist so wichtig, weil oft einzelne Begriffe oder Verse herausgerissen werden. Und so auch hier, wer den Zusammenhang liest, der entdeckt, dass zu dieser Zeit, wo das geredet ist, das antichristliche Reich bereits besteht und dass der Name des Antichristen bekannt ist. Also müssten wir jeden fragen, der sagt, wer die Maske trägt, hat das Malzeichen des Antichristen, dann müssen wir sagen, dann sag mir, wer ist der Antichrist? Denn der muss bekannt sein zu dieser Zeit. Und jetzt kann mir keiner sagen, wer heute der Antichrist ist. Also passt das hinten und vorne nicht. Manche denken, lachen vielleicht darüber. Aber die Frage ist doch letztlich, wer hat ein Interesse daran, wenn Gemeinden an solchen Fragen zerbrechen? Wenn Geschwister sich voneinander distanzieren, denn in sich passt das ja wieder in dieses Denken, dass sie sagen, mit denen, die das Malzeichen tragen, will ich nichts zu tun haben. Denn laut 2. Korinther 6, 2. Johannes 10 muss ich mich absondern von allen, die das Böse tun, die hier dem Bösen verfallen sind, ausgehen aus Babylon und so weiter. Um sich nicht zu infizieren mit diesem Geist des Antichristen, muss ich mich trennen. So dieses abstruse Denken. Und daran zerbrechen Gemeinden. Und das passiert. Das passiert tatsächlich. Und meistens stammen ja solche Lehren und Ansichten von meistens so einem oder Prediger, der mit einem großen Autoritätsanspruch hat, der behauptet eine tiefere Schrifterkenntnis, der tiefer schaut als die anderen. Und keiner wagt es zu widersprechen, keiner prüft, ob das Gesagte auch stimmt, denn wer kritisiert, der fliegt raus aus dieser Gemeinschaft. Und das ist Manipulation und keine Schriftauslegung. Und dagegen hilft nur ein Forschen in der Schrift, ein prüfendes Forschen in der Schrift, dass man sich ganz sachlich auseinandersetzt, stimmt das überhaupt, was der da sagt? Und wenn wir Christen mehr das üben würden, dann gäbe es auch nicht so viele Irrlehren und so viele Leute, die irgend so Dinge behaupten. Das bedeutet aber auch nicht, dass wir, man kann auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, ja, Endzeit und so weiter, das interessiert mich überhaupt nicht, Offenbarung und so weiter, das ist ein Buch mit 7 Siegeln, damit beschäftige ich mich gar nicht. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht kritisch mit der Zeit, in der wir leben, auseinandersetzen sollen. Jesus fordert sogar heraus, uns heraus in den Endzeitreden, Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13, die Zeichen der Zeit zu beachten. Und er nennt Zeichen der Zeit, die vor seiner Wiederkunft sichtbar werden. Und auch im 2. Petrusbrief werden wir aufgefordert, uns mit dem prophetischen Wort zu beschäftigen und darin zu forschen. 2. Petrus 1, 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und dann sagt er, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Die Bibel ist auch prophetisches Wort. Verheißung und Erfüllung finden wir, Dinge, die schon erfüllt sind und so weiter. Aber es gibt auch viele Verheißungen, viele Ankündigungen, die noch vor uns liegen. Die Offenbarung ist das bekannteste Buch und im Alten Testament vielleicht Daniel, beide Bücher gehören ja zusammen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Sollen wir sie meiden und darum herumgraben? Oder wie machen wir das? Und das sollten wir natürlich auch nicht machen. Das prophetische Wort wird als Licht oder Lampe bezeichnet, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Morgenstern aufgeht, das heißt, bis Jesus wiederkommt. Ihr tut gut daran, heißt es, weil dieses Wort der Propheten fest und gewiss ist. Und weil es eintreffen wird, was die Bibel sagt. Und wenn wir wissen, dass in der Offenbarung, in dem Buch Daniel, dass da ganz klar vorausgesagt wird, dass es ein antichristliches Weltreich geben wird, ein Reich, das politisch, wirtschaftlich und religiös ein Welteinheitsreich sein wird, dann müssen wir das beachten. Es geht nicht um Spekulationen über zukünftige Ereignisse oder einen genauen Endzeitfahrplan, sondern einfach die prophetischen Aussagen der Bibel zu erforschen auch und auf die Zeichen der Zeit zu achten. Das ist auch heute und in diesem Jahr, in den kommenden Jahren sicher noch wichtiger, auf die Zeichen der Zeit zu achten. Was hat das mit heute zu tun? Was mich momentan da in diesem Zusammenhang nachdenklich macht, ist nicht die Maskenpflicht, sondern die Geschwindigkeit der Digitalisierung. Die Pandemie, die bewirkt so einen richtigen Turbo in dieser Digitalisierung, und das ist natürlich ein wunderbarer Fortschritt. Wer hat nicht gern ein wirklich schnelles Internet und so weiter? Aber es hat auch eine Kehrseite, denn es werden technische Möglichkeiten der Überwachung geschaffen, die es noch nie gab. Also, und was zum Schutz der Bevölkerung natürlich alles gedacht ist, das kann jederzeit auch später missbraucht werden. Und wer die Offenbarung liest, der sieht deutlich, diese Digitalisierung der ganzen Welt ist Voraussetzung, damit dieses Welteinheitsreich überhaupt entstehen und aufgebaut werden kann. Ich möchte es nicht zu sehr vertiefen, aber dann nur eine Stelle aus Offenbarung 11, da ist davon die Rede von diesen zwei Zeugen, die vor Jerusalem getötet werden vom Antichristen und die auf der Straße nach Jerusalem da liegen, 3,5 Tage lang. Und da heißt es, also wie man das auch verstehen mag, ob wörtlich oder nicht, man kann es wörtlich verstehen. Und da heißt es, dass alle Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen, Nationen und so weiter, dass sie gleichzeitig 3,5 Tage lang diese getöteten zwei Zeugen sehen werden, von überall auf der Welt. Das konnte man sich vor 100 Jahren nicht vorstellen, dass gleichzeitig Menschen von überall ein Ereignis sehen können. Aber in Zeiten des Livestreams ist das ja gar kein Problem, sich das vorzustellen. Und sie bestimmen sogar, dass diese Leichname nicht weggeräumt werden, also dass sie 3,5 Tage liegen bleiben. Also eine Online-Abstimmung oder wie man sich das auch immer vorstellen muss. Aber wir sehen hier das nur als Beispiel, was heute alles möglich ist. Dazu noch ein aktuelles Beispiel, das ich vor kurzem in der Welt am Sonntag gelesen habe. Da bezeichnet ein Reporter China als das größte Freiluftgefängnis der Welt. Es gibt dort nämlich eine Bevölkerungsgruppe von Muslimen, die Uiguren, die perfekt überwacht werden in China. Also ich sage es euch deshalb einfach oder ich lese euch kurz das vor, um zu zeigen, an welcher Zeit welche Möglichkeiten in unserer Zeit da sind. Da heißt es, alle Uiguren sind demnach gezwungen, eine besondere Kontrollsoftware auf ihre Handys zu installieren. Rund um die Uhr sucht sie nach ideologischen Viren, durchforstet Chatnachrichten nach Koranversen und verhindert, dass die Nutzer in verschlüsselte Chatgruppen treten. Wer glaubt, absolute Online-Abstinenz schafft Freiheit, der irrt. Besondere Algorithmen überwachen den häuslichen Stromgebrauch, um Personen in Haushalten aufzuspüren, die nicht gemeldet sind. Ärzte, Pfleger und Polizisten speichern sämtliche Daten einer Person auf spezielle Datenbanken, von der Stimme über das Gesicht bis zum Gesundheitszustand. Diese Datenbanken sind mit Kameras auf allen öffentlichen Plätzen, in Taxis und in der U-Bahn verbunden. Chinas totalitäres Überwachungsprogramm heißt City Brain. Es ist dabei, die ganze Bandbreite sämtlicher Überwachungsfähigkeiten zu bündeln. Bald werde es in der Lage sein, der Polizei sogar zu melden, wenn Uiguren anfangen sollten, ihr Haus durch die Hintertür zu verlassen. Wenn ein Uigure sein Auto betankt, weiß das System, ob das Fahrzeug ihm gehört. An der Stadtgrenze muss er aussteigen, damit sein Gesicht und sein Ausweis noch einmal gescannt werden können. Die Software sei bereits so ausgefeilt, dass Maskenträger in 95 von 100 Fällen identifiziert werden. Also das wird heute eingesetzt, also das ist kein Science Fiction. Es gibt kein Privatleben mehr. Und die diese App entwickelt haben, da habe ich mal ein Interview gesehen, die sind da richtig stolz drauf. Aber bedrückend ist, so der Autor dieses Artikels, dass die Technologie in alle Welt verkauft werde. Nach Brückenköpfen in Asien, Europa und Afrika ist derzeit Südamerika im Visier Pekings. So kaufte Ecuador kürzlich ein Kameraüberwachungssystem, finanziert von chinesischen Krediten. Also, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, was heute alles möglich ist und wie nah auch vielleicht prophetische Dinge sein können. Also ich möchte jetzt natürlich keine Angst machen, sondern es geht darum, einfach das prophetische Wort zu erforschen und die Zeit zu beurteilen, in der wir leben. Das soll uns auch nicht Angst machen, sondern es ist ein Grund zur Freude, weil wir wissen, je näher diese Zeit kommt, die die Offenbarung beschreibt, desto näher ist die Wiederkunft Jesu. Ja, und zum Schluss möchte ich noch kurz etwas sagen, wie forsche ich in der Bibel. Dazu gibt es natürlich unzählige Bücher und christliche Artikel in christlichen Zeitschriften. Ich kann euch sagen, die perfekte Methode oder den immer passenden Schlüssel, den gibt es nicht. Es gibt aber wichtige Grundsätze, auf die wir aber heute jetzt nicht eingehen können. Das würde den Rahmen der Predigt sprengen. Ich darf euch nur so ein paar Hinweise noch geben aus meiner eigenen Praxis. Das Wichtigste ist ganz einfach, lesen, lesen und immer wieder lesen. Die Bibel lesen, nicht Bücher über die Bibel, sondern die Bibel selber lesen und darüber nachdenken. Die Bibel verwendet vor allem im Alten Testament den Begriff nachsinnen, meditieren. Meditatio ist eigentlich das lateinische Wort dafür, sich da hinein versetzen. Und was mir persönlich wichtig ist, das Entdeckte auch schriftlich festzuhalten, denn so leicht vergisst man vieles wieder und auch mit anderen darüber zu reden. Traue dem Heiligen Geist zu, dass er dir das zeigt, was für dich wichtig ist. Du musst nicht alles auf einmal verstehen, das geht gar nicht. Also nach 40 Jahren habe ich immer noch sehr viel überhaupt nicht verstanden. Und es ist immer, deshalb ist die Bibel immer interessant. Das ist also ein lebenslanges Forschungsprojekt. Du wirst da nie fertig damit. Und das macht es auch sehr interessant. Und konzentriere dich auf die Punkte, die in deinem Leben jetzt wichtig sind. Es hat mir mal jemand empfohlen, mache Tiefenbohrungen. Also wenn du an eine Stelle kommst, die dich anspricht, wo du den Eindruck hast, da redet Gott zu dir, da bohre tiefer. Ob das jetzt ein Vers ist, ein Begriff oder ein Thema, forsche intensiver. Und je mehr Bohrlöcher du machst, desto mehr werden sich die Gedanken der Bibel in deinem Gehirn vernetzen. Also entsteht ein Netzwerk und du entdeckst Zusammenhänge, je intensiver du da erforschst und dein Verständnis erweitert sich. Ja, was ist das wichtigste Werkzeug? Natürlich die Bibel, aber um den Sinn des Grundtextes, die Bibel ist ja ursprünglich in Hebräisch, im Alten Testament Hebräisch, teilweise Aramäisch und im Neuen Testament in Griechisch geschrieben. Du musst jetzt nicht die Ursprachen lernen, auch das ist natürlich auch interessant, aber wer verschiedene Übersetzungen benutzt, der bekommt den Sinn der Bibel und was gesagt ist, schon heraus. Verwende verschiedene Übersetzungen mit unterschiedlichen Ansätzen. Da gibt es natürlich eine große Auswahl. Wer da Hilfe braucht, kann gern auf mich zukommen. Vor kurzem ist die Basisbibel erschienen. Die soll für junge Leute sein, hat vor allem kurze Sätze. Ist ganz gut zum Vergleichen, zum Forschen, reicht sie aber nicht aus. Nutze auch Hörbibeln. Also das ist ganz eine gute Sache. Da kommt man sogar der urchristlichen Gemeinde näher, denn die haben ja zum Großteil nicht gelesen, sondern gehört. Die Schrift wurde ja vorgelesen und sie mussten zuhören. Sie haben dann viel auswendig gelesen. Auswendiglernen war das A und O, um die Bibel zu behalten damals. Aber Sie haben eine besondere Hörfähigkeit entwickelt und vielleicht müssen wir auch das Hören wieder neu lernen. Und es gibt auch ein großes Angebot an Hörbibeln. Natürlich ist entscheidend, wer da vorliest. Wenn jemand eine Stimme hat wie eine Gießkanne, da kann man nicht lange zuhören. Aber es gibt da wunderbare Dinge und dadurch können wir das Hören neu lernen. Ich habe euch dann noch etwas Spezielles mitgebracht, eine spezielle Taschenbibel. Also Taschenbibel deshalb, weil man eine große Tasche braucht, um sie zu transportieren. Und die möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Sie stammt aus dem Familienbesitz. Und zwar ist das eine Lutherbibel aus dem 17. Jahrhundert. Und ich mache es einfach mal. Also ein ganz tolles Teil. Dagegen meine moderne Taschenbibel, auch eine Lutherbibel. Da sehen wir den Unterschied. Und da sehen wir natürlich auch den Unterschied, wie wir heute die Bibel haben und wie zum Beispiel das im Mittelalter war. Und wenn ich diese prachtvolle Bibel aus dem 17. Jahrhundert anschaue, dann bekomme ich jedes Mal eine große Ehrfurcht, einen großen Respekt überhaupt vor der Bibel. Denn hier wird einfach deutlich, wie dankbar wir sein dürfen, dass wir heute die Bibel in so einer Fülle, in so einer Weise besitzen dürfen, in so vielen Übersetzungen, Farben, Formen und so weiter. Und dass das nicht selbstverständlich ist. Im Mittelalter hatte keiner eine Bibel, nicht mal die Mönche. Da gab es eine, die angekettet war und die meisten konnten ja auch gar nicht lesen. Und auch heute ist es so, dass in vielen Ländern der Besitz einer Bibel unter Strafe steht. Es gab in der Geschichte Christen, die wegen dieses Buches ihr Leben verloren haben. Für uns alles ist es selbstverständlich, aber nutzen wir das, was uns von Gott geschenkt ist, was uns heute geschenkt ist und forschen wir in der Bibel. Ja, zum Schluss noch dieses Angebot, das im Newsletter veröffentlicht wurde, nämlich, dass wir auch als Gemeinde gemeinsam die Bibel lesen wollen mit dieser Bibel-App und es ist ein besonderes Vorrecht, auch das gemeinsam zu machen. Also das war ja eigentlich ursprünglich ein Gemeinschaftsprojekt auch in der Urchristenheit. Die haben mehr gemeinsam das gemacht als jeder für sich. Und Kolosser 3,16, lasset das Wort Gottes, das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Also im Plural. Und weil uns die Bibel wichtig ist, soll es nicht bei der Predigtreihe bleiben, sondern wir wollen im Neuen Testament von der Apostelgeschichte bis zur Offenbarung in 85 Tagen lesen. Und wer da teilnehmen will, kann sich anmelden über den Newsletter. Da könnt ihr nachlesen, wie das technisch funktioniert. Und Jörg und ich wollen dann ab und zu oder immer wieder so ein Zoom-Treffen machen für die Teilnehmer und da wollen wir andere teilhaben lassen an unsere Entdeckungen und Fragen besprechen. Also so eine Art gemeinsames Forschungsprojekt. Ich weiß auch noch nicht, wie das wird. Es ist ein Experiment. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn einige mitmachen. Aber wenn auch nicht, ich empfehle trotzdem jeden, der heute zuhört, zusieht oder was auch immer, forsche in der Schrift, denn darin findest du Jesus. Amen.